Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Dana und ich habe auch noch wen mit dabei.
Ich bin Paula.
Genau, und wir haben zusammen einen Gast eingeladen, der mit uns heute über den Schlaganfall sprechen möchte. Herzlich willkommen, Dr. Christian Claudi, ich kann eigentlich sagen, sozusagen Kollege, auch wenn wir jetzt nicht am gleichen Standort sind, aber ich in Marburg, du in Gießen an der Uniklinik. Christian, stell dich doch gern selbst einmal kurz vor.
Genau, hallo zusammen. Freut mich sehr, heute hier zu sein. Es ist eine große Ehre, bei euch im Podcast zu sein. Ich bin, wie du schon sagtest, Dana, Neurologe in der Uniklinik in Gießen, am Standort Gießen, dort im Schwerpunkt Notfallmedizin, arbeite als Oberarzt in der zentralen Notaufnahme für die Neurologie und bin jetzt auch stellvertretender Leiter der dortigen zentralen Notaufnahme. Und nebenbei forsche ich noch daran, wie man Schlaganfälle präklinisch vor allen Dingen besser erkennen kann und besser Patienten zielgerichtet behandeln kann.
Super wichtig, vor allen Dingen, weil Schlaganfälle ja mit 270.000 Fällen pro Jahr so ungefähr die häufigste neurologische Erkrankung sind. Und dabei sprechen wir natürlich jetzt von erwachsenen PatientInnen. Ich habe vor wenigen Tagen erst über Schlaganfälle bei Kindern was gelesen, super selten, aber auch in dem Moment dann die Thrombektomie eine Möglichkeit. Aber ich schweife schon wieder ab, wir kommen ja gleich erst noch auf die Thrombektomie. Genau, gehen wir vielleicht trotzdem noch mal kurz auf die Genese von Schlaganfällen ein. Kannst du uns dazu noch mal so ein bisschen so einen kleinen Reminder geben?
Klar, gerne. Also Schlaganfälle lassen sich grundsätzlich in ischämische und hämorrhagische Schlaganfälle einteilen. Wobei die hämorrhagischen Schlaganfälle ca. 15-20% ausmachen. Rund 5% sind dabei die Subarachnoidalblutung und 10-15% eben intrazerebrale Blutung. Aber der überwiegende Anteil, über 80% aller Schlaganfälle, sind ischämischer Natur. Zumeist verursacht durch den Verschluss eines Gefäßes, was zu einer Minderdurchblutung des betroffenen nachgeschalteten Hirnareals führt. Und ja, wir kennen ja alle den Satz, time is brain. Und der ist übrigens von 1993 in einem Editorial aufgeschrieben. Ich glaube, der Mann, der das gemacht hat, Herr Gomez, wusste nicht, was er damit, ja.
Welche Berühmtheit er damit erlangt. Einen
weißen Impact hat. Gemeint ist aber damit, ja, genau. Ja. Gemeint ist damit, dass jede Minute ohne Reperfusion bei einem großen Gefäßverschluss ist zu einer irreversiblen Schädigung von rund 2 Millionen Neuronen, 14 Milliarden Synapsen und etwa 12 Kilometer Fasern kommt.
Jede Minute.
Jede Minute. Diese Zahlen sind von 2006. Die hat eine Arbeitsgruppe um Sava et al. Rausgefunden. Und 2019 hat man das nochmal untersucht. Das war Desai in seiner Arbeitsgruppe. Und er hat gesagt, stimmt, es sind ungefähr 2 Millionen Hirnzellen beim Großgefäßverschluss. Allerdings ist die Range so zwischen 30.000 bis zu 27 Millionen Neuronen pro Minute. Und das ist abhängig davon, wie der individuelle Kollateralstatus ist.
Okay.
Und daher hat man dann die Infarktprogression, was uns natürlich auch eine Möglichkeit gibt, dort, wenn wir frühzeitig eingreifen, Hirngewebe zu retten. Also es ist dramatisch, dass es sehr schnell beim Großgefäßverschluss, aber auch bei kleineren Gefäßverschlüssen zu einer Infarktprogression kommt, sodass jede Minute zählt, also time is brain.
Und wir erinnern uns jetzt alle, wenn wir im Rettungsdienst sind, ich glaube, das FAST-Schema, das kennen wir alle zu Genüge. Das wird ja jetzt auch schon wirklich jahrelang gelehrt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lang, aber ich kenne es seit, glaube ich, meiner Rettungsdienstanbeginnzeit, seit 2010. Und man muss aber wirklich sagen, in mehreren Landkreisen inzwischen auch schon, nicht nur hier in Mittelhessen, hast du mitunter das Schlaganfallkonzept echt revolutioniert. Ich freue mich echt sehr darauf, dass wir heute deswegen auch nicht nur über dein initiales Paper, ich hatte dich nämlich eigentlich gefragt, ach, willst du nicht einfach dein Paper vorstellen, sondern dass wir insgesamt auch über das ganze Thema einfach mal sprechen und auf dieses geänderte Konzept zurückblicken und wir versuchen einfach mal da so ein bisschen das Ganze für unsere HörerInnen aufzuarbeiten, weil sich ja doch ein bisschen was auch geändert hat über die Zeit hinweg, die wir jetzt alle schon im Rettungsdienst sind. Gut, also FAST 4D ist eine Regel, die du mit eingeführt hast. Willst du das vielleicht selber einfach gerade vorstellen? Wir können ja kurz das FAST nochmal wiederholen, auch wenn es wahrscheinlich sehr redundant ist, aber so, dass wir einfach alles mit dabei haben.
Gerne. Also tatsächlich habe ich überlegt, seit wann ich das FAST kenne im Rettungsdienst. Ich meine, so um 2008, 2009 haben wir das bei uns damals eingeführt. Das hat sich so etabliert einfach. Das hat mal jemand mitgebracht. Dann gab es dieses schöne Video, was dann jeder vorgespielt hat. Und plötzlich war es da und war nicht mehr wegzudenken. Genau, also FAST steht für Face, Arm, Speech und das Time eigentlich für Time, Time to Call 911, so war die ursprüngliche Kampagne, weil es eigentlich dafür entwickelt wurde, Laien zu trainieren und gar nicht den Rettungsdienst. Aber gute Dinge verbreiten sich einfach schnell und das hat ja auch gute Dienste geleistet, das Fast-Thema. Ich glaube, das ist über Erste Hilfe bis Rettungsdienst, bis auch in die Klinik weit verbreitet. Mhm. Das Fast-4D, was wir dann entwickelt haben, zielt so ein bisschen darauf ab, dass Schlaganfälle ja eben nicht nur in dem vorderen Versorgungsgebiet, also in dem Versorgungsbereich der Karotiden auftreten. Das sind ja eigentlich die Symptome, die bei Fast auffällig sind, sondern eben auch im hinteren Versorgungsgebiet. Wir nennen das Vertebrobasilär-Stromgebiet und das sind halt typische Schlaganfälle, die übersehen werden durch das Fast. Und Fast-4D erweitert eben diesen klassischen Fast-Score um 4 zusätzliche Items, die ja alle mit D beginnen. Das war der große Vorteil. Wir mussten es Englisch machen, deswegen war es Double Vision, Deficit in the Field of Vision, Dizziness und Dysmetria. Also auf Deutsch Doppelbilder, Gesichtsfeldausfälle, Dreh-, Schwankschwindel und Koordinationsstörung. Daher der Name Fast-4D, also im Englischen Fast-4D. Und warum wir das entwickelt hatten, war, dass wir anfänglich, oder ich vor allen Dingen, als ich anfing in den Notaufnahmen zu arbeiten als Neurologe, also die Seiten gewechselt hatte vom Rettungsdienst in die Klinik, ist mir halt aufgefallen, dass viele Patienten kamen mit unspezifischen Symptomen, die waren fast negativ, hatten aber doch einen Schlaganfall. Und etwa 25% der Schlaganfallpatienten sind eben fast negativ, weil diese Fast-Symptome eben hauptsächlich das vordere Versorgungsgebiet abdecken. Bedeutet auch, jeder vierte Schlaganfall wird durch Fast eben nicht erkannt. Und das sind eben die Schlaganfälle, die gerade im hinteren Versorgungsgebiet stattfinden, die aber auch durchaus fatale Folgen haben können. Im hinteren Versorgungsgebiet sind eben lebenswichtige Strukturen wie Hirnstamm, Kleinhirn, die aber unspezifische Symptome machen. Bilanzminderung, Atemstörung, im schlimmsten Fall auch bis zum Tod. Und gerade Kleinhirninfarkte, wenn die auch eine gewisse Größe erreichen, haben die auch das Potenzial, dass die im Tag, so nach 2-3 Tagen, schwillen und eben dann auf den Hirnstamm drücken und letztlich zu einer Einklemmung führen. Und bis dahin sind die Patienten häufig gar nicht aufgefallen, außer sich unwohl fühlten und vielleicht einen Schwindel hatten. Eine Auffälligkeit bei diesen D-Items spricht also von einer Läsion im vertebrobasilären Versorgungsgebiet, also Drehschwindel, Doppelbilder sind oft schwer präklinisch einzuordnen, weshalb wir das so ein bisschen geordnet haben, ne, und diese 4Ds als explizite Items zum Einzelabtesten, ja, an das Fast angehängt haben.
Wenn wir dürfen, würden wir deine Karte dazu, also dein Flyer, dein Handout, wie auch immer man das nennt, einfach auf unserer Seite veröffentlichen. Das habe ich nämlich im Vorfeld auch Paula schon geschickt. Mhm. Und ich denke, dann kann sich da jeder auch nochmal ein sehr gutes Bild machen. Aber wir reden ja auch noch ein bisschen länger jetzt über das Thema. Was ist denn dann die Konsequenz, wenn diese D-Items, die du gerade genannt hast, also Doppelbilder oder Dizziness oder eben Drehschwankschwindel, genau, wenn die auffällig sind oder das Gesichtsfeld irgendwie auch auffällig ist?
Genau, im Prinzip dieselbe Konsequenz, wie wenn ein Item von Fast auffällig ist. Man geht erstmal von einem Schlaganfall aus. Das Wichtigste ist, dass es akut aufgetreten ist. Nicht schon seit Monaten besteht, dann kann das auch mal ein Schlaganfall gewesen sein, aber dann ist es eben nicht der akute Schlaganfall, das ist ähnlich wie bei dem Fast-Schema auch. Ne? Mhm. Also wenn ein Item dieser 4Ds positiv ist, dann gehen wir davon aus, dass der Patient einen Schlaganfall hat. Mhm.
Oder zumindest haben könnte. Ne? Könnte. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, jeden Schwindel fahre ich in die Notaufnahme, reden wir später auch nochmal drüber, irgendwie, wie wir da damit umgehen können.
Genau.
Okay, und jetzt sagst du aber auch, okay, wir haben dieses Fast-4D entwickelt und gleichzeitig aber auch das komplette Schlaganfallkonzept nochmal überarbeitet hier im Bereich Mittelhessen. Das war ja unter anderem auch eine verpflichtende Fortbildung für NotärztInnen im Bereich Gießen, sodass da jeder auch mit konfrontiert wurde, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Und wie ist denn hier das Konzept? Magst du uns das einmal vorstellen?
Ja, gerne. Dieses Fast-4D-Schema hatten wir im Rahmen der Studie, kommen wir nachher noch zu, in 2 Landkreisen eingeführt, die jetzt auch in Mittelhessen liegen. Und die Stroke-Units sind angehalten, zusammen mit dem Rettungsdienst, was auch sinnvoll ist, Konzepte zu entwickeln für die präklinische Therapie und eben auch für die Übergaben in den Kliniken, sodass wir uns gesagt haben, naja, eigentlich darf Schlaganfallversorgung nicht an der Landkreisgrenze irgendwie anders sein, sodass wir das zusammen gemacht haben. Und unser Konzept setzt im Moment da an, bei Eintreffen des Rettungsdienstes erfolgt dann eben die strukturierte Untersuchung mit dem Fast-4D-Schema, um eben Patienten zu screenen, ob die einen Schlaganfall haben können. Und dann ist das in diesen 4 beziehungsweise eigentlich jetzt 5 Landkreisen so, dass immer gleich verfahren wird. Wenn der Patient eines der Items positiv hat, dann wird davon ausgegangen, dass der Patient einen Schlaganfall haben könnte. Der wird in der Klinik angemeldet, wenn wir sagen, die Symptome waren innerhalb von 24 Stunden aufgetreten. Und die nächste Stroke Unit wird angefahren. Ob die jetzt im Landkreis liegt oder nebendran, das ist egal in diesen Landkreisen. Außer sie haben einen Verdacht auf eine sogenannte Large Vessel Occlusion, also einen Großgefäßverschluss. Das heißt, wenn sie ein schweres Syndrom haben, dann sieht das Konzept vor, wenn es nicht zu einem massiven Zeitverlust kommt. Wir haben hier für Mittelhessen regional 10 Minuten mehr Zeit eingeplant. Das heißt, der Rettungswagen, das Rettungsmittel kann 10 Minuten quasi Zeit mehr brauchen, wenn er dafür mit dem schweren Syndrom direkt ins Thrombektomiezentrum fährt. Weil wir wissen, dass aus anderen Untersuchungen, dass diese Patienten davon profitieren, mit einem schweren Syndrom eben in einem Thrombektomiezentrum gleich behandelt werden zu können. Entscheidend ist hier insbesondere, das haben wir jetzt mit dem FAST-4D gemacht, dass wir gesagt haben, wenn 4 Items oder mehr positiv sind, dann gehen wir von einem schweren Symptom aus. Mhm. Und parallel zu dem Screening erfolgen natürlich Basismaßnahmen wie Tatzeichenkontrolle, Blutzuckermessung, aber alles das, dass wir den Transport nicht unnötig verzögern. Aber auch das ist etwas, was die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst eigentlich schon seit Jahren wissen. Die Kolleginnen und Kollegen wissen ja, Time is Brain, und verzögern mit unnötigen Maßnahmen nicht den Transport. Mhm. In der Klinik wird dann ohne Zeitverlust die Bildgebung durchgeführt, in der Regel CT mit CT-Angiographie. Und bei uns in der Klinik ist es so, dass wir eine CT-Perfusion machen. In den anderen Kliniken kommt es so ein bisschen an einem Zeitfenster ab. Das ist ein eigenes Thema. Aber wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, weil wir da durchaus auch die Perfusion uns gut angucken können und dann eben rausfinden können, ob der Patient rettbares Gewebe hat, was wir prinzipiell therapieren können, entweder mit einer intravenösen Thrombolyse und oder mit einer Thrombektomie, wenn es eben ein Gefäßverschluss ist, der einer Thrombektomie zugänglich ist. Nach der Akuttherapie gehen die Patienten dann auf die Stroke Units. Beziehungsweise, wenn die in der Angiographie waren, weil sie eine Thrombektomie erhalten haben, dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie die Thrombektomie verlaufen ist, wie die Narkose verlaufen ist, wie schnell das alles ging, ob der Patient noch in der Angio-Suite extubiert wird oder ob er erstmal eine Zeit lang auf die Neurointensiv geht und eben dann sehr zeitnah extubiert wird. Wir wollen die Patienten zeitnah eigentlich weg vom Tubus haben, dass wir die Patienten beurteilen können. Manchmal ist das aus verschiedensten Gründen nicht möglich und das wisst ihr als Anästhesisten. Neuropatienten sind nochmal ein bisschen spezieller. Wahrscheinlich hat jede Fachabteilung so seine eigene Spezialität, aber unsere Patienten sind da schon gerade, was die Beurteilung nach für eine Extubation angeht, etwas schwierig.
In der Tat.
Das hätte ich jetzt auch fragen wollen. Paula, ich weiß, dass du heute eine Thrombektomie betreut hast als Anästhesistin. Dementsprechend, hast du den Patienten Postinterventionen extubiert oder gebt ihr den dann noch intubiert auf die Intensivstation?
Also in diesem Fall hat sich diese Frage gar nicht gestellt, weil das eine Patientin von der Intensivstation war, die auch schon vorher aus einem anderen Grund intubiert war. Genau. Deswegen hat sich das erübrigt. Genau, aus meinem alten Haus kenne ich das tatsächlich so, dass der Standard war, eben, dass man die extubiert und dann nur eigentlich in Ausnahmefällen, dass die danach beatmet auf intensiv gegangen sind. Und bei den allermeisten, muss man ja sagen, funktioniert das eigentlich auch. Die sind dann nicht GCS-15, aber so für eine Extubation reicht es halt dann ja in aller Regel doch. Und gerade auf der Stroke-Unit sind die ja auch Patienten gewohnt, die jetzt neurologisch nicht 100% intakt sind.
Ist bei uns eigentlich auch so. Also grundsätzlich versuchen wir die auch zu extubieren. Aber natürlich gibt es immer Ausnahmen. Und was ich als Negativum empfinde, ist, dass der Thrombektomie-Raum bei uns in Marburg zumindest relativ klein ist, sodass ich die nicht oberkörperhoch extubieren kann, sondern dass ich die halt im Zweifel entweder auf dem Tisch noch extubieren muss oder ich packe den Patienten, die Patientin dann schon ins Bett. Da kann man dann halt durchaus auch mal mit einem elektrischen Bett den Oberkörper nach oben machen. Aber es ist nicht so super komfortabel. Da hätte ich mir vielleicht so ein bisschen mehr Raum einfach gewünscht, irgendwie, damit das einfacher geht. Wie macht ihr das bei euch, Christian?
Wir sprechen das in der Regel mit der Anästhesie ab. Wir haben da mittlerweile eigentlich so einen sehr, sehr, sehr guten Draht, ein sehr gutes Team, womit wir in den meisten Fällen so zusammenarbeiten. Und wir sprechen das ab. Es gibt Patienten, die sich dafür eignen, die Patienten, die ein kurzes Zeitfenster haben, wo wirklich klar ist, es läuft jetzt irgendwie seit einer Stunde oder so, wo wir nicht erwarten, dass wenn das Gefäß schnell geöffnet ist, dass wir eine große Infarktdemarkation haben. Dann machen wir einen Unterschied tatsächlich, ob die Patienten vertebrobasilären Infarkt haben und Hirnstamminfarkt, ein basilares Problem. Die lassen wir in der Regel schon intubiert, bis wir dann am nächsten Tag oder halt nach einer gewissen Zeit gucken können, wie machen die sich, was haben die für Defekte, wie kriegen wir die langsam wach. Und auch so, dass wir die wirklich extubiert bekommen, weil wir wissen, dass die Patienten häufig auch Schluckstörungen haben oder andere Beschwerden oder auch die rechtshirnigen Infarkte, die haben nicht selten Schluckstörungen, denkt man gar nicht, die haben ja sonst so wenig Symptome, die haben eine Parese, aber können mit einem gut sprechen, aber die haben doch auch andere Probleme, auch durchaus Herzrhythmusstörungen, die man mitbehandeln muss. Also es ist so ein bisschen schwierig, man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, sodass wir das gut miteinander besprechen, wenn wir das machen. Also die Patienten dann extubieren. Manchmal sagen wir auch, okay, wir warten das Kontroll-CT ab, wenn wir wissen, okay, das Zeitfenster war sehr lange und das kann sein, dass wir da eine relativ große Infarktdemarkation haben. Die Patienten profitieren da trotzdem noch davon, aber muss gegebenenfalls eine Hirndrucktherapie machen. Das muss man dann im Einzelfall sehen und wir sind da sehr gut im Kontakt mit unseren Kollegen der Anästhesie und besprechen das in der Regel immer. Aber tatsächlich gehen bei uns die meisten intubiert hoch. Hat auch ein bisschen was vom Workflow zu tun, weil wir sehr viele Thrombektomien in Gießen machen. Wir machen so 230.
Boah, das ist krass.
Akut-Thrombektomien plus die geplanten Eingriffe. Und so, dass wir auch einfach manchmal Patienten, dass wir zwei Thrombektomien gleichzeitig laufen haben lassen. Und dann muss man halt gucken, dass die Patienten eben vom dass das Anästhesie-Team wieder schnell frei wird, sodass wir dann sagen, okay, wir nehmen die mit hoch auf Intensiv und machen die dann da oben sofort wach, aber eben nicht in der Angio-Suite, weil auch da, wie ihr schon gesagt habt, haben wir auch so ein bisschen Platzprobleme und auch den Tisch, den kann man nicht nach oben stellen und ja, schonender für die Patienten ist es dann in dem Fall tatsächlich, wenn die auf Intensiv aus einer Narkose geholt werden.
Das kann ich verstehen, aber das ist schon eine krasse Zahl.
Ich bin da auch schon böse drauf reingefallen, so Neuropatienten zu früh und unter Zeitdruck zu extubieren, muss ich sagen. Also das kann auch voll nach hinten losgehen.
Also unter Zeitdruck würden wir es nicht machen, deswegen sagen wir dann lieber, wir nehmen uns die Zeit und extubieren die Patienten auf Intensivstation, bevor wir jetzt unter Zeitdruck das forcieren, dass der Patient da jetzt extubiert wird. Das ist auch noch so ein bisschen ein Unterschied, wo wir differenzieren, dass wir mit den Patienten vorher lysiert haben, weil dann natürlich Blutdruckspitzen ungünstig sind. Und wenn wir Patienten lysiert haben und der Patient kriegt noch zum Beispiel einen Stent in die Karotis, dann bekommen die, wenn die vorher naiv waren, auf Blättchenhämmer eben auch noch Acrastat. Das heißt, die kriegen eine ordentliche antifibrinolytische Therapie und da wollen wir natürlich Blutdruckspitzen vermeiden, sodass wir dann wirklich versuchen, das nicht unter Zeitdruck, sondern ganz langsam und so sachte, wie man das nur irgendwie möglich machen kann.
Verständlich, ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wir zu viel mehr Patienten aufkommen. Ich meine, du bist eben gerade schon auf die Zahlen so ein bisschen eingegangen, kommen. Und das Ganze ja in der Regel in einem Krankenhaus mit einem Bettenmangel einhergeht. Habt ihr da irgendwie schon ein Konzept gefunden, wie man damit umgehen kann?
Ja, Bettenmangel ist natürlich immer ein Thema. Gerade in solchen Spezialfällen wie Schlaganfallversorgung, das hat man aber in anderen Fällen auch, Intensivkapazitäten sind generell knapp. Aber die Akuttherapie hat Priorität. Das heißt, auch wenn wir aktuell kein freies Bed of the Stroke Unit haben oder auf unserer Intensivstation geht die Akutversorgung wie Thrombolyse oder Thrombektomie eben vor. Das heißt, wir wollen die Patienten erstmal versorgen. Das Bett ist zweitrangig. Das findet sich schon irgendwie. Wenn wir im Anschluss, wenn das mal vorkommen sollte, dass wir beim Patienten kein Stroke Unit Bett haben, dann haben wir sehr gute Kontakte mit unseren Kollegen der anderen Stroke Units und dann verlegen auch die Patienten in die andere Stroke Unit. Das ist mittlerweile gang und gäbe und ich denke, daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass es gewisse Patienten eben gibt, die wir zwar therapieren, aber dann weiter verlegen müssen. Umgedreht, die anderen Stroke Units machen das auch. Und wir haben da mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk. Das heißt, ich kriege bei uns in der Gegend eigentlich immer irgendwo ein Bett auf der Stroke Unit, auf den Stroke Units, die wir da haben. Das ist echt eine super Kooperation mit den Kollegen und Kolleginnen.
Das ist, denke ich, auch auf jeden Fall sinnvoll, ne? Dass man sich insgesamt vernetzt und da die Möglichkeiten ausschöpft und nicht so ein Turfen macht, wie es halt sonst oft irgendwie gemacht wird oder wie ich es sonst halt häufig auch sehe, sondern dass man da einfach bespricht, okay, wir können den jetzt therapieren, aber wir können ihn nicht weiter versorgen. Da muss sich jemand anders dann anschließen. Gut, jetzt haben wir ja schon über die Indikation zur Intervention und über das Konzept und auch die Fast-4D-Regel gesprochen. Und sag uns doch vielleicht mal den aktuellen Stand. Was hat die Umstellung gebracht? Haben wir irgendwie über Triage der Klassiker ist ja die Exsikkose, die seit mehreren Wochen irgendwie vielleicht immer mehr aggraviert ist und jetzt auch neurologische Symptome hat. Die können ja durchaus auch mal ähnliche Symptome machen. Wie gehen wir damit um?
Wir hatten in der Ursprungsstudie tatsächlich eine Übertriage von ungefähr 30%. Das ist aber der Range aller Scores. Also sowohl von FAST als auch von BFAST sind wir ungefähr bei 30%. Wir evaluieren unser Konzept gerade. Wir machen das multizentrisch in einem Folgeprojekt, heißt FAST for Detect, das jetzt gerade so eine Abstimmung ist mit den Thrombektomiezentren, die beteiligt sind und vor allen Dingen mit den Rettungsdienstbereichen. Es ist ja nicht so einfach, die Daten aus dem Rettungsdienstbereich mit den Klinikdaten zu matchen und wieder zurück. Aber da sind wir gerade dran. Das heißt, die wirklichen Zahlen kann ich erst später liefern. Aber es zeigt sich jetzt schon, dass natürlich die Anzahl der Patienten, die unter Verdacht eines Schlaganfalls kommen, zugenommen hat. Die Übertriage liegt weiterhin noch so bei 30%. Das kommt immer so drauf an, wie du schon gesagt hast, es gibt so Saison, also Infektsaison, da ist die Übertriage sicherlich etwas erhöht. Aber das entspricht alles in Größenordnung der klassischen Scores. Tatsächlich zu mehr Schlaganfallpatienten geführt hat, ist das erweiterte Zeitfenster von 24 Stunden. Ich glaube, da gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein, weil einfach sich dann mehr Patienten für die Akutversorgung qualifiziert haben. Mhm. Aber natürlich sind auch Stroke-Mimics dabei. Also Patienten, die Verdacht auf einen Schlaganfall haben, die aber dann doch letztlich eine andere Erkrankung haben. Aber auch hier sprechen wir häufig von relevanten, zum Teil auch zeitkritischen Diagnosen. Mhm. Häufig haben wir Patienten mit Infekt und häufig auch mit einer Sepsis, Enzephalitiden, Meningitiden, epileptische Anfälle, möglicherweise auch noch nicht konvulsiv weiter bestehend, mhm. Elektrolytstörung, Hyponatremie, Hypokaliämie, Herzrhythmusstörungen, die durchaus auch mal ja, wie ein Stroke-Mimic aussehen können, weil die Patienten immer wieder ein bisschen wegdämmern. Und die Liste ist natürlich nicht vollständig, gibt es noch viel mehr, aber das sind so die Patienten, die auch durchaus eine schnelle Diagnostik und Therapie brauchen, mhm. was die dann auch kriegen würden von uns. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass wir jetzt vor allen Dingen auch Patienten mit Vertebrovaskulären-Infarkten erkennen, die vorher häufig übersehen werden. Und diese Patienten werden nun in aller Regel korrekt als Schlaganfallverdacht zugewiesen und können entsprechend schnell behandelt werden. Und da überwiegt für mich und für uns der Nutzen, weil auch gerade diese Schlaganfälle potenziell lebensbedrohlich sind.
Mhm. Wir hatten Entschuldige.
Mhm. Ja, fiel nur gerade ein Fall ein, dass wir da durchaus Patienten haben oder jetzt neulich mal wieder eine Patientin gehabt hatten, die wurde uns zugewiesen mit einem akuten Schwindel. Die hatte nur Schwindel, Übelkeit, Erbrechen dabei. Die Kollegen vom Rettungsdienst haben die zu uns gebracht, korrekterweise als Schlaganfall zugewiesen. Es kam dann irgendwie unterwegs noch der Notarzt dazu, weil sie doch irgendwie sehr stark erbrochen hatte. Und während der Übergabe wurde sie bradypnoisch, hatte eine Bradykardie, musste beatmet werden, ist dann auch intubiert worden und die hatte letztlich einen Basilaristhrombus.
Ah ja.
Der sich erstmal nur durch Schwindel geäußert hatte. Und die Patientin, der geht es auch jetzt gut. Also dann wurde erfolgreich thrombektomiert und die hat nur ganz wenig Symptome, vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe den dann natürlich in der Reha nicht mehr nachverfolgt, die Patientin. Mhm. Aber die Patientin ist korrekt zugewiesen worden, glücklicherweise durch die Kollegen.
Mhm. Und man muss ja sagen, das war ja schon auch, zumindest als ich mit Rettungsdienst angefangen habe, Schwindel war da jetzt nun wirklich, also da hätten dich die Neurologen auch schräg angeguckt, wenn du da irgendwie jeden Schwindel in Anführungszeichen gebracht hättest. Und jetzt sehen wir eben doch, okay, hier die Basilaristhrombose, die ja dann auch gar nicht so selten ist und auch gerade vielleicht auch bei jüngeren PatientInnen durchaus mal sowas machen kann und am Ende dann ja doch eine wirklich sehr schwerwiegende Erkrankung sein kann, wenn da wirklich ein riesiger Thrombus ist, der dann im Verlauf noch viel mehr Symptome macht. Also ganz, ganz wichtiger Aspekt und vor allen Dingen auch ein Aspekt, dass wir die PatientInnen auf jeden Fall dass PatientInnen gut über einen etwaigen wirtschaftlichen Aspekt, finde ich, stellen müssen. Aber das ist natürlich längerfristig gesehen im Gesundheitssystem auch eine gute Sache, weil wir Kosten wiederum einsparen. Ne? Dadurch, dass wir halt PatientInnen haben, die wir viel besser behandeln können und im Zweifelsfall wieder erwerbsfähig machen können durch eben eine frühzeitige Therapie, weil es einfach besser erkannt wurde.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also als ich angefangen habe mit Neurologie, wir hatten da noch relativ viele schwere Mediasyndrome. Das sehen wir heute tatsächlich deutlich weniger, weil wir auch diese Patienten eben thrombektomieren. Wir haben das auch mal, den malignen Mediainfarkt, aber eben nicht mehr so häufig wie früher. Und wir sehen auch ganz häufig Patienten, die ein schweres Syndrom haben, thrombektomiert werden und am nächsten, übernächsten Tag fast beschwerdefrei oder sogar symptomfrei damit rauskommen. Und die können natürlich wieder arbeiten, die stehen im Arbeitsmarkt zur Verfügung. beziehungsweise die, wenn wir von den Kosten her gehen, die brauchen keine Weiterbehandlung dann. Ne? Und dafür lohnt sich das schon, auf jeden Fall. Mhm. Und für den einzelnen Patienten sowieso.
Ich finde das manchmal unfassbar krass, wenn man die vor der Thrombektomie intubiert und die ja wirklich aphasisch und hemiplegisch sind und dann extubiert man die hinterher und die reden wieder mit einem. Das finde ich schon so mit was vom Krassesten eigentlich, was man so machen kann. Also das finde ich schon, es beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue. Was mich noch interessieren würde, weißt du spontan, ob bei den D-Kriterien vom FAST-4D vielleicht auch mehr von den Stroke-Mimics dabei sind, weil das ja doch unspezifischere Symptome sind? Also, dass man vielleicht häufiger denkt, es ist ein Schlaganfall, obwohl dann vielleicht der Infekt oder der Blutzucker oder irgendwas dahinter steckt.
Ganz spannende Frage. Die haben wir uns auch tatsächlich gestellt in der Ursprungsstudie. Deswegen haben wir die einzelnen D-Items aufgeschlüsselt. Klar, der Schwindel ist das Item mit der geringsten Spezifität. Klar. Ja, so 50-50 tatsächlich. Aber interessant, es ist 50-50. Ne?
Krass. 50% hätte ich weniger geschätzt.
Ja, genau. Also in dieser Studie waren es 50-50. Es kann sein, dass es tatsächlich etwas weniger ist. Aber wenn man wirklich die Kriterien nimmt, akut auftretender Schwindel, der anhält, der nicht triggerbar ist, wo die Patienten kein relevantes B- oder C-Problem haben, was das erklärt, keine Rhythmusstörungen, dann ist doch die wesentliche zeitkritische Differentialdiagnose der Kleinhirninfarkt. 10% der Kleinhirninfarkte haben eben nur Schwindel. Und dann die anderen Differentialdiagnosen dieses akuten vestibulären Syndroms, so könnte man es auch nennen, ist eben die unilaterale Vestibulopathie. Die ist unangenehm für den Patienten, aber nicht zeitkritisch. Und wenn es triggerbar ist, eben der BPLS, da gibt es noch ein paar seltenere Ursachen, auch Morbus Meniere oder so, aber die führen meistens dann doch irgendwie nicht dazu, dass die Patienten zu uns kommen, als Verdacht auf Schlaganfall. Oder wir finden es dann raus, dann ist dem Patienten letztlich auch geholfen. Es gibt aber andere Items, tatsächlich der Finger-Nase-Versuch, der hat eine sehr hohe Sensitivität. Der ist auch spezifisch für Schlaganfälle. Also wir haben das gesehen, wenn die positiv waren, hatten wir fast 80% Sensitivität mit dem Finger-Nase-Versuch. Und das Gleiche ist der Gesichtsfeld-Effekt. Der fällt ja den Patienten nicht auf. Deswegen wurden die sehr häufig übersehen früher, weil diese Patienten irgendwie 2-3 Tage später aufgrund einer auffälligen Verhalten in die Notaufnahme kamen. Nicht selten auch, dass diese Patienten mit einem Gesichtsfeldeffekt von der Polizei vorgestellt wurden, weil man gesagt hat, na, die haben jetzt irgendwie schon 3 Autospiegel abgefahren, die sind doch bestimmt betrunken. Ich erinnere mich an eine ältere Dame, die auf dem Weg ins Fitnessstudio war, die ist über den Kreisverkehr drüber gefahren. Die haben auch gesagt, ich soll bestimmt betrunken. Nein, die hatte einen Posteriorinfarkt. Rettungsdienst hat das auch richtig erkannt. Und wir konnten der Patientin tatsächlich noch helfen. Mhm. Das Gesichtsfelddefizit. Und die Doppelbilder auch. Also gerade Doppelbilder, die akut auftreten, da gibt es auch wenig Differentialdiagnosen. Und die relevante ist der Hirnstamminfarkt. Also die sind die eigentlich schon sehr spezifisch für Schlaganfälle, wenn sie akut auftreten.
Mhm. Das ist vielleicht ein guter Hinweis, dass wir einfach nochmal darauf eingehen, zu sagen, es ist ein akut auftretendes Ereignis und jetzt nicht irgendwas, was schleichend vonstatten gegangen ist. Wir können vielleicht ja auch einmal kurz noch darauf eingehen, wie du das genau prüfst, weil ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere jetzt sagt, ja, okay, Finger-Nase-Versuch, wie war das nochmal gleich, dass wir einfach nochmal die, zumindest die Ds durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir das FAST an sich nochmal durchgehen müssen. Ich meine, ich glaube, das einzig Wichtige ist wirklich, was ich zumindest mir immer gemerkt habe, ist beim Armvorhalteversuch, dass die Handflächen oben sind, die Augen zu und auch ein Drehen der Hand schon als positiv gewertet wird. Aber ansonsten ist das vermutlich allen relativ klar, aber vielleicht, dass wir doch trotzdem nochmal genauer auf die Ds eingehen und wie du das als Neurologe prüfst.
Ja, gerne. Also klar, FAST ist klar. Der Hinweis mit den Handflächen nach oben ist ganz wichtig. Die pronieren, wenn sie eine latente Parese haben, das ist auch schon wichtig, dass man das sieht in einem FAST-Test. Und denkt bitte an die Beine, natürlich auch eine Beinparese. Mhm. Ich habe bis jetzt alle Patienten auch mit einer Beinparese vorgestellt bekommen. Nur neulich hat mir einer gesagt, die Beine überprüfe ich nicht. Das fand ich ein bisschen komisch. Da hab ich, aber das, er jetzt macht das. Er hat mit ihm drüber gesprochen. Auch ganz, das fand ich wirklich, habe ich vorher noch nie gehört. Das
macht einfach jeder. Eben nicht so.
War ihm nicht so geläufig, ja. Aber dann klar, wenn man den FAST-Test sieht.
Könntest du vielleicht noch ganz kurz sagen, wie man denn die Beine prüft?
Genau, die kann man letztlich, wenn der Patient auf der Trage liegt, kann man ihn auch bitten, die Beine nach oben zu nehmen, als wenn er auf dem Stuhl sitzt, also im Knie beugen, dann wird es ein bisschen einfacher. Und dann sollte der Patient mit geschlossenen Augen die Beine auch 5 Sekunden oben halten.
Nur so zur Wiederholung. Das,
genau. Mhm. Wenn wir jetzt nur die 4Ds nehmen, dann kann man zum Beispiel anfangen mit den Doppelbildern, also Diplopic Images oder halt in Deutsch auch Doppelbilder, auch mit D. Hierzu bittet man den Patienten, den eigenen Finger zu fixieren und nur mit den Augen dem Finger zu folgen, ohne dass der Patient dabei den Kopf bewegt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich halte da häufig gern das Kinn des Patienten ein bisschen fest, dass sie auch wirklich nur mit den Augen folgen und nicht den Kopf bewegen. Danach fragt man eben, sehen Sie meinen Finger einfach oder doppelt nach links, nach rechts, nach oben und nach unten und auch schräg links hoch, rechts unten, also letztlich das ganze Gesichtsfeld einmal durchgehen. Und die Patienten sagen einem dann auch, wenn sie doppelt sehen. Häufig sagen die das auch schon, bevor man den Finger vorhält, sagen, ich sehe jetzt irgendwie doppelt und die halten ein Auge zu. Falls man sich das jetzt schwer vorstellen kann mit den 4Ds, wir haben dazu auch mal ein Schulungsvideo gedreht, das können wir ja vielleicht verlinken.
Auf jeden Fall, packen wir in die Shownotes.
Genau, das gibt es in Englisch und in Deutsch, da wird der Untersuchungsgang einmal durchgespielt. Gesichtsfelddefizit, das ist ja das, hatte ich eben gesagt, was den Patienten häufig gar nicht auffällt. Hier prüft man das Gesichtsfeld aber auch nur grob. Man lässt den Patienten auch hier wieder die eigene Nase fixieren, nimmt dann beide Hände seine eigenen Hände in das periphere Gesichtsfeld, links und rechts, genau zwischen sich und dem Patienten, und fragt den Patienten, welche Hand sich denn bewegt. Ja, sie haben aber doch, trotzdem das eine relativ grobe Perimetrie ist, die wirklich die Gesichtsfelddefekte relativ gut abgedeckt mit, also die größeren Gesichtsfelddefekte. Das dritte Item ist der Schwindel. Klar, hier sagen die Patienten meist als Leitsymptom, ich habe Schwindel. Wichtig hierbei, und das hatten wir eben schon gesagt, ist, ob der Schwindel schlagartig kam oder leichend entstanden ist. Es geht um den schlagartigen Schwindel und ist er anhaltend oder ist er triggerbar. Das triggerbar ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Differentialdiagnose natürlich der bedingte paroxysmale Lagerungsschwindel in Verdacht kommt. Allerdings gibt es auch einen zentralen Lageschwindel. Also so ein bisschen schwierig für den Rettungsdienst zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich ein BPLS oder nicht, im Zweifel lieber zu uns. Weil wir machen das einfach ein bisschen öfter und können das ein bisschen besser differenzieren. Und im Zweifel behandeln wir den Patienten erstmal als einen Verdacht auf einen Schlaganfall. Eben hatte ich ja schon gesagt, Schwindel, ja, allerdings, wenn die eine Herzfrequenz von 35 haben, könnte man die auch erstmal therapieren. Und genauso ist, wenn der Blutdruck bei 80 ist, dann haben auch der ein oder andere Patient, die Patientin Schwindel, dann sollte man das erst therapieren. Und wenn es dann noch besteht, dann kann man wieder vom Schlaganfall ausgehen. Ansonsten vielleicht erstmal ist das Schwindel das Symptom einer anderen Grunderkrankung. Und das letzte D ist die Dysmetrie oder Ataxie. Hier kann man den Armvorhalteversuch nochmal nutzen und leitet daraus ab, dass man den Patienten mit geschlossenen Augen bittet, erst mit dem rechten oder linken Zeigefinger die Nase zu treffen. Der Patient hat dabei die Augen geschlossen und normalerweise sollte es jeder Patient hinkriegen, seine Nase zu treffen. Gibt es hier eine Seitendifferenz, dass er wirklich mit einer Hand wirklich woanders landet, oder der Klassiker für die kleinen Infarkte ist dieser Intentionstremor, das heißt, es kommt zu so einem Zittern der Hand, der Zielmotorik, je näher man sich dem Ziel nähert, dann ist das ein Hinweis dafür, dass das ein Schlaganfall sein könnte, wenn es akut aufgetreten ist.
Sehr spannend, vielen Dank. Das ist echt mega hilfreich, weil ich finde, also das Schöne an Neurologie ist ja, dass man sehr vieles untersuchen kann und das ist aber gleichzeitig halt für die Nicht-NeurologInnen auch das Schwierige an Neurologie, dass man sich dann oft doch nicht ganz so sicher ist, wie man das jetzt ganz genau richtig untersucht. Deswegen fand ich das wirklich sehr hilfreich.
Ja, und im Endeffekt ist es ja auch wirklich so, dass dieser Score, wie du auch selber sagst, keine klinische Diagnose ersetzt, aber einem halt total hilft, weil es so praxisnah ist, ne? Also, dass man halt einfach sagen kann, okay, wir können schon mal die herausfischen, die möglicherweise einen Stroke haben, um dann natürlich in der Klinik weiterzumachen und genau zu gucken und eine eigentliche Diagnose wirklich stellen zu können.
Genau. Wir brauchen ein sensitives Screening-Tool für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht den ganzen Tag Neurologie machen. Weil uns ist auch bewusst, oder mir ist es vor allen Dingen bewusst, weil ich das ja auch selbst jahrelang auch präklinisch mache, man muss halt alles abdecken, alle Felder, von der Pädiatrie über die Geriatrie, die Verkehrsunfälle, alles. Und da muss man eben feine Tools haben, die das Wichtige erkennen und das Wichtige adressieren. Und wie du schon sagtest, wichtig, das ist ein Score, um den Patienten zu screenen. Das ist kein Score, der die klinische Diagnostik in der Klinik ersetzt. Er unterstützt aber den Rettungsdienst dabei, eben die Patienten zu erkennen, die eine zeitkritische Abklärung brauchen. Die eigentliche Diagnose und Behandlung erfolgt natürlich dann in der Klinik. Und Durchaus haben wir dann auch Patienten, wo wir sagen, okay, auf den ersten Blick, das ist vielleicht doch irgendwas anderes. Aber letztlich, die werden alle priorisiert angesehen und therapiert. Und ich finde es trotzdem beeindruckend, wie professionell der Rettungsdienst mittlerweile FAST-4D umsetzt. Und ohne diese strukturierte präklinische Arbeit können wir auch in der Klinik keine schnelle Versorgung leisten. Da muss ich mir mal vorstellen, diese ganzen klinischen Kenndaten, die wir erheben, beziehen sich immer ab Zeitpunkt, der Patient ist in der Klinik. Ja. Alles davor, da gibt es kaum Daten. Das versuchen wir jetzt gerade zu evaluieren in Deutschland. Und vor allen Dingen ist das natürlich auch ein Punkt im Rettungsdienst, wo wir sehr viel Zeit noch sparen können. Nicht an der Transportzeit, die ändert sich nicht, sondern einfach an dem schnellen Erkennen des Schlaganfalls.
Wo du sowieso schon gerade auf das Thema Zeit abzielst, die Zeit, was hat es mit dieser ominösen Zeit zu tun? Weil ich mich noch daran erinnern kann, als ich mit dem Rettungsdienst angefangen habe, dann war da eine Auflistung mit 12 Stunden und kleiner Symptome, mehr Symptome, weniger und so weiter. Und irgendwie, wenn man es dann länger nicht gemacht hat und länger nicht sich dieses Schaubild oder dieses Flowchart angeguckt hat, dann hatte man auch irgendwann wieder vergessen, wie war das nochmal gleich? Ich muss nochmal mit 6 Stunden, 12 Stunden und so weiter nachgucken im Zweifel. Das hat man auch schnell wieder drin gehabt, aber wir haben ja jetzt schon auch nochmal eben 24 Stunden angesprochen. Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf dieses Thema Zeit ein.
Ja, sehr gerne. Das ist wirklich verwirrend gewesen früher. Also wir können ja den Schlaganfall kausal therapieren, erst seit Ende der 90er mit der Thrombolyse. Damals galt ein Zeitfenster von 3 Stunden. Erinnert sich der ein oder andere noch dran. Dann wurde das mal erweitert auf 4,5 Stunden. Da waren auch Daten, die aus Deutschland kamen, die gesagt haben, man kann auch bis 4,5 Stunden die Patienten sinnvollisieren. Sinnvoll heißt, dass der Nutzen ist größer als das Risiko, dass die Patienten von der Lyse zum Beispiel eine intrazerebrale Blutung bekommen. So. Diese 4,5-Stunden-Regel, die war sehr lange. Was uns da aber immer wieder, ja, was wir immer wieder hatten, Patienten sind morgens mit einem Schlaganfallsyndrom aufgewacht. Und da war es eine Zeit lang so, dass wir denen gar nicht helfen konnten, weil wir, ja, wir wussten das Zeitfenster nicht. Heute wissen wir aber, dass dank mehrerer großer Studien, dass dieses starre Zeitfenster so nicht mehr gilt. Entscheidend ist weniger die absolute Zeit, sondern vielmehr das Gewebe, was wir noch retten können. Das hatte ich anfänglich ja mal gesagt. Es gibt diese Range bei dem Zelluntergang von ungefähr 30.000 bis 27 Millionen pro Minute. Und das müssen wir uns darstellen. Jeder Mensch ist da anders. Richtungsweisend war da die sogenannte Wake-up-Studie, passend, von Patienten sind mit einem Schlaganfallsyndrom aufgewacht. Und das war so, dass die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg federführend diese Patienten, die mit diesen Symptomen kamen, in MR gelegt haben, haben eine sogenannte DVI-Flair-Mismatch-Bildgebung gemacht und konnten somit im Prinzip Infarktkern und vitale Areale darstellen, beziehungsweise darstellen, welches Gewebe ist unterversorgt und welches Gewebe ist noch zu retten, und konnten die erfolgreich thrombolysieren damals. Das war die Wake-up-Studie. Zeitgleich lief eine andere Studie, die hieß Extend. Die hat Patienten auch mit der CT-Perfusion untersucht, im Zeitfenster von unbekannt und 9 bis zu 9 Stunden. Und auch da konnte man zeigen, dass die Patienten davon profitieren, wenn wir eine bildgebungsbasierte Entscheidung finden. Das heißt, auch hier würde wieder das Gewebe, was wir retten können, potenziell visualisiert, entweder durch MR oder CT. Perfusion, und die Patienten haben auch noch von der Thrombolyse profitiert. Und seit 2015 gibt es ja die großen Studien, die zeigen, dass die Patienten mit dem Großgefäßverschluss auch von einer Thrombektomie profitieren. Das sind jetzt auch 10 Jahre, wo das so gemacht wird. Und da hat man auch 2 große Studien, Dawn und Diffuse 3, die zeigten, dass die Patienten 16 bzw. 24 Stunden nach Symptombeginn noch erfolgreich im Sinne einer neurologischen Verbesserung thrombektomiert werden können, wenn es eben Gewebe gibt, was noch zu retten ist. Aber ganz wichtig ist, dass wir grob wissen müssen, wann die Patienten unauffällig gesehen wurden. Weil das entscheidet so ein bisschen den klinischen Workflow. Wenn es heißt, der Patient hat seit 3 Tagen die Symptome, dann qualifiziert er sich wahrscheinlich nicht mehr für eine entsprechende Bildgebung und Therapie. Aber wenn der Patient ist aufgewacht gestern Abend um 19 Uhr ins Bett, also innerhalb 24 Stunden, das ist aktuell unser Zeitintervall, dann werden wir versuchen, Gewebe, was zu retten ist, in der Bildgebung darzustellen, und wenn da noch etwas Gewebe ist, auch entsprechend zu therapieren. Ob nun mit intravenöser Thrombolyse und Thrombektomie oder nur Thrombektomie, das kommt immer auf den Patienten drauf an.
Also ganz heruntergebrochen 24 Stunden. Mhm. Entweder die Symptome sind länger als 24 Stunden, dann ist wahrscheinlich nicht mehr viel zu holen. Aber wenn die Symptome unter 24 Stunden sind, auf jeden Fall in eine Neurologie, auch mit Thrombektomiezentrum, dann fahren. Und dann entscheidet ihr, was sinnvoll ist für den Patienten, die Patientin irgendwie, ob Thrombolyse oder Thrombektomie oder beides.
Genau. Die Stroke Unit ist hier das Wichtige. Das Thrombektomiezentrum muss nicht unbedingt sein, weil auch die anderen Stroke Units mittlerweile Mismatch-Bildgebung machen können. Das heißt, auch die können da schon Patienten rausfiltern, die von einer Therapie profitieren, entweder nur von der Lysetherapie und oder von der Thrombektomie. Und die würden die dann zu uns weiterverlegen, beziehungsweise in die anderen Thrombektomiezentren.
Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass du mich da noch ein bisschen korrigiert hast, sodass das noch klarer hervorgeht. Also Stroke Unit, genau. Und deswegen hatte ich dich ja eigentlich gefragt, ich würde trotzdem gerne nochmal auf das aktuelle Paper eingehen, dass du das uns auch einfach nochmal vorstellst, weil ich das auch sehr, sehr spannend fand.
Gerne. Also in dieser Studie, die wir dort durchgeführt haben zu dem FAST-4D, die haben wir 2024 jetzt veröffentlicht, haben wir FAST-4D prospektiv multizentrisch in zwei Landkreisen eingeführt im Rettungsdienst, in den Rettungsdienstkonzepten und haben knapp 1500 Patienten eingeschlossen, die in den beiden Landkreisen rekrutiert wurden. Das heißt, 1500 Patienten hatten wir dann in der Studie drin. Und wir konnten dann mit FAST-PD zeigen, dass wir eben 93% Sensitivität erreicht haben. Und wir haben das verglichen mit dem FAST-Test. Damals war das der FAST-Test, der etabliert. Das war 2019 bis 2021. Und der hatte damals eine Performance von einer Sensitivität von 78% gezeigt. Das ist ungefähr in der Range, wo man ihn auch jetzt verortet in multizentrischen Studien, wobei 78 noch recht gut ist. Und besonders im Bereich der hinteren Versorgung, also in der vertebrobasilären Infarkt, war der Unterschied noch drastischer. Da sind wir auch auf 93% gekommen mit FAST-VD. Da performt der FAST eigentlich nur mit 56%, also das ist ein Münzwurf. Ja. Die Übertriage lag damals bei ungefähr 30%, was eben auch immer noch vergleichbar ist mit allen anderen Scores. Und unter den Mimics waren peripher-vestibuläre Störungen, klar, da war der Schwindel mit dabei, aber synkopale Ereignisse, epileptische Anfälle, Stoffwechselentgleisung, die Hyponatremie, aber auch relevant die Sepsis, die ja auch ein zeitkritischer Notfall ist. Die sind also alle relevant, konnten auch alle in den Notaufnahmen versorgt werden, hatten nicht zu einer massiven Überbelastung der Notaufnahme geführt. Interessant dabei ist, das konnten wir aber leider nicht beweisen. Die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst haben sich dann irgendwann so auf den Score verlassen, dass sie auch gesagt haben, wenn keins dieser Items positiv ist, dann haben die Patienten wohl auch keinen Schlaganfall. Das heißt, diese Patienten, die wir früher immer bekommen haben mit der Patient ist komisch, muss ein Schlaganfall sein, die bekamen wir dann nicht mehr. Und das kann sein, dass das die Übertriage tatsächlich etwas nach unten gedrückt hat, weil normalerweise würde ja die Übertriage bei einer erhöhten Sensitivität immer steigen.
Ja.
Aber das hat hier... das ist unsere Vermutung, weil wir das wirklich weniger bekommen haben. Die Patienten hatten kein positives FAST-4D-Item und Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, wir werden ja keinen Schlaganfall haben. Die haben recht. Wir können es nicht beweisen, die Studie war dafür nicht gepowert, aber das hoffen wir, dass wir das jetzt mit FAST-4D-Detect beweisen können. Also hier geht es um einen negativen, prädiktiven Wert. Genau. Und was auch noch auffällig war, eigentlich wollten wir 2019, ist das Konzept eingeführt worden, das Schulen. Da kam uns so eine kleine Pandemie dazwischen, also dass wir gar nicht in die Rettungsdienstfortbildung dazu kamen, sondern die Kolleginnen und Kollegen hatten das nur im Konzept stehen, die haben es im Prinzip nur abgelesen und trotzdem haben sie zuverlässig den Score eingesetzt, was uns zeigte, dass der offensichtlich gut einzusetzen ist, auch ohne Schulung und vielleicht noch besser, wenn wir ihn schulen würden. Also mein Fazit, FAST-PD ist einfach praxistauglich und hilft eben Schlaganfälle im hinteren Versorgungsgebiet auch zuverlässig zu erkennen. Und genau das kann für Patientinnen und Patienten am Ende den Unterschied machen, ob wir sie noch therapieren können und ob sie behinderungsfrei oder arm aus dieser Sache rauskommen.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Fazit. Du hast aufgeschrieben, dass du auch noch Danke sagen willst.
Ja, genau. Genau, das möchte ich auch mal sagen. Also ich habe ja unsere Kolleginnen und Kollegen in der Klinik, die bekommen jetzt natürlich mehr Schlaganfälle oder Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall zugewiesen, hauptsächlich wegen des erweiterten Zeitfensters. Aber trotzdem möchte ich den allen nochmal danken, alle Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken, nicht nur bei uns, sondern in den Kliniken, die diese Patienten eben auch nehmen, auch wenn die Notaufnahme voll ist, weil sie sagen, die Patienten müssen behandelt werden und auch die Kolleginnen und Kollegen von der Pflege, die da mitmachen. Und da möchte ich einmal Danke sagen. Und Die Schlaganfallversorgung ist nicht nur ein Teil der Neurologie, sondern ihr habt das ja eben mit der Thrombektomie angesprochen. Hier sind die Kollegen und Kollegen der Neuroradiologie ganz essentiell. Die führen nämlich die Thrombektomie durch. Wir brauchen die Kolleginnen und Kollegen der Anästhesie für die Narkose. Bei uns in der Gegend werden die in aller Regel in Intubationsnarkose durchgeführt. Das heißt, das ist eine ganze Menge Menschen, die da zum Teil auch sehr mit Herzblut dran arbeiten, dass wir das durchführen können. Ja, gerade wenn die zweite Thrombektomie reinkommt, dann sehe ich regelmäßig, dass die Kolleginnen und Kollegen der Anästhesie, der Neuroradiologie und der Pflege sich überschlagen, dass wir das nicht doch auch noch irgendwie hinkriegen. Und dafür möchte ich auch einfach mal Danke sagen, weil das ist ganz wichtig.
Ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja. Und bezüglich Narkose bei einer Thrombektomie haben wir, glaube ich, auch schon mal einen Beitrag gemacht. Das war Torben damals. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ich versuche das nochmal kurz und prägnant für unsere HörerInnen zusammenzufassen. Korrigiere mich bitte, falls irgendwie wir noch was vergessen haben. Also ein Schlaganfall ist die häufigste neurologische Erkrankung. Pro Minute sterben bei einem Schlaganfall, und das finde ich ultra viel, so viele Neurone und Synapsen ab. Du hast gesagt 1,9 Millionen und mehrere Milliarden Synapsen oder bis zu mehreren Milliarden und führen dann zu erheblichen neurologischen Schäden. Deshalb braucht es eine schnelle und zielsichere Therapie, aber noch vielmehr auch eine gute diagnostische Möglichkeit für den Rettungsdienst. Da sind wir drauf eingegangen, was wir mit FAST4D ja jetzt auch haben. Um einen Schlaganfall sicher erkennen zu können und auch diese 30% der hinteren Strombahn, gibt es eben dieses Schema, also Face Arm Speech Time, dann die Diplopie, sieht der Patient Doppelbilder oder die Patientin, und prüfen anhand des Fingerfolgeversuchs Defizit oder Defizite im Gesichtsfeld, so viel mehr. Da können wir die Fingerperimetrie anwenden, Dizziness, also die Frage nach Schwindel, und die Dysmetrie bzw. Ataxie auch mit dem Finger-Nase-Versuch. Und ist der Schlaganfall dann erkannt oder zumindest vermutet, sollte dann eine Stroke-Unit angefahren werden, und bei schweren Symptomen kann auch eine Direktzuweisung in ein Thrombektomiezentrum sinnvoll sein, sofern diese Symptome erst seit 24 Stunden maximal bestehen und nicht schon länger. Können wir das so zusammenfassen?
Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, ja.
Okay. Paula, hast du noch irgendwas?
Nee, ich fand das wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend und werde morgen direkt mal die NeurologInnen in meinem Krankenhaus in der Schweiz fragen, ob sie das eigentlich auch so machen.
Ha, ich bin sehr gespannt, was du schreibst. Ich werde es Christian weiterleiten. Also, lieber Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, diese praxisnahen und patientenorientierten Hinweise, Tipps und Anmerkungen. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Wir haben ja viele, viele Gäste, und ich weiß auch, dass dein Zeitplan immer wirklich voll ist und dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast über das Thema zu sprechen, finde ich wirklich großartig. Also ganz, ganz lieben Dank. Und wie immer braucht es ein Codewort. Diesmal haben wir es nicht vergessen. Und ja, hast du dir schon ein Codewort überlegt?
Nee, wir haben sehr viel über Schlaganfall gesprochen, und ich denke, Time is Brain kann man zusammenschreiben als schönes Codewort.
Genau, Time is Brain.
Unterstreicht das.
Einfach komplett zusammengeschrieben. Dann kriegt ihr auch hierfür die CME-Punkte. Genau, und dann sage ich schon mal Danke und Paula mit Sicherheit auch. Und wir sagen einfach, wie immer, dir gebühren die letzten Worte.
Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Hat mich wirklich sehr gefreut. Das war mir eine große Ehre, dieses für mich oder für alle wichtige Thema vorstellen zu dürfen. Und ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Impulse dabei.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt, und ich bin mir sicher, unsere HörerInnen lernen genauso viel.
Super. Dann, bis dann.
Tschüss.